Der Papst und der Zimmermann. Da gibt es eine Oper, Zar und Zimmermann. Ja? Ich könnte mir den zweiten Teil schreiben, der Papst und der Zimmermann. Im ersten Akt, wenn der Vorhang aufgeht, flattern die Unterhosen vom Papst und vom Zimmermann in der Sonne.
Approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness.
Wir waren irgendwo bei Elend, im Herzen des Harzes, als Arnold das Ave Maria anstimmte. In der einen Hand hielt er, der heimlich über Päpste promovierte, den aufgeschraubten Feuerstein, den wir an einer Tankstelle im Thüringer Becken gekauft hatten. Mit der anderen bekreuzigte er sich, wie die Russen es tun, dreifingrig und von rechts nach links. Rechts vor links, schrie ich noch erschrocken. Aber da war es auch schon zu spät. Arnolds Model S hatte die Vorfahrt nicht geachtet und raste ungebremst in einen Ford SS, der just als mein Freund Fructus Ventris sang, aus dem Heinrich-Heine-Weg abbog. Später. Wir hatten den Tesla wie eine Brieftaube entlassen und den Brocken von Schierke aus bestiegen. Trat zwischen Nebelschlieren immer wieder das öde Tiefland hervor, in dem ich seit Monaten landwirtschaftliche Gedichte schrieb, die Ackerkrume pflügte, die Kapaune pflegte, Lower Saxony, obwohl es ja viel tiefer kaum mehr geht. Der Brockenwirt machte Betriebsferien. Schon vor einer Weile hatten wir den letzten Kräuterschnaps getrunken. Und so standen wir einfach dort und blickten hinab in den Dunst. Ich erinnerte mich Goethes gar nicht. Mein Freund sagte, er nimmt überall seinen Geologenhammer mit, prüft das Gestein. Während die Sonne hinter uns versank, fingen die Schatten, die wir schlugen, auf den Schlieren zu schweben an. Arnold reichte mir seinen Walkman, von dem er einmal behauptet hatte, er hüte ihn wie seine Augäpfel. Ich schob die Kopfhörer dorthin, wo es des Unfalls wegen noch immer leise pfiff. Umgeben von Glorie tanzten die Brockengespenster im Nebel. Ich gab meinem Freund den Walkman zurück. Unheimlich sei das, sagte ich, wer auch immer da singe. Unheimlich? Unterbrach mich Arnold. So, na gut. Der Grillparzer habe zum Beispiel von widerlichen Gefühlen gesprochen. Und sei halb tot aus dem Theater getorkelt, als er das Konzert eines Kastraten besucht habe. Dies hier, sagte mein Freund und trommelte auf seinem Walkman herum, sei Alessandro Moreschi, der Engel von Rom. der letzte und zugleich einzige Kastrat, dessen Gesang als Tondokument existiere. Arnolds Stimme überschlug sich. Ich sah, wie mein Schatten seine Schulter griff. »Der letzte in einer Reihe ungezählter Kastraten«, rief er. »Im Vatikan«, rief er, »seit Papst Sixtus V. den Missionar Paulus zu frei übersetzt, Mulia tatiat in Ecclesia, Frauen hätten in der Kirche die Fresse zu halten, und ihnen so 1588 auch noch das Singen verboten habe. Von da an«, fuhr mein Freund fort, »sei alles ganz flott gegangen. Schon 21 Jahre später habe jede Sopranstimme durch einen kastrierten Körper die Sixtinische Kapelle betreten. Papst Clemens VIII., der durchaus mit seinem Zahlenvetter Henry zu vergleichen sei, das wolle er an dieser Stelle betonen. Schließlich habe Clemens nicht bloß die Kastration zur Ehre Gottes empfohlen, sondern auch Giordano Bruno auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nur weil der Astronom von der Unendlichkeit des Weltalls ausgegangen sei, beziehungsweise, das müsse er zugeben, solcherlei Frevel auch überall in Europa gelehrt habe. Arnold holte Luft und fuhr sich durch das schulterlange Haar. Vom seligen Papst Innozenz dem XI. Sei dann 1686 ein Verbot gegen den Auftritt von Frauen in Theatern erlassen worden, das wiederum Clemens XI., der erste albanische Papam, noch verschärft habe. Er zitiere hier gern, sagte mein Freund und räusperte sich. Dass keine Weibsperson bei hoher Strafe Musik aus Vorsatz lernen solle, um sich als Sängerin gebrauchen zu lassen, denn man wisse wohl, dass eine Schönheit, welche auf dem Theater singen und dennoch ihre Keuschheit bewahren wolle, nichts anderes tue, als wenn man in den Tiber springen und sich doch die Füße nicht nass machen wolle. Dieser Moretti oder Marinetti, der interessiere mich schon, sagte ich, nahm die Kopfhörer und drückte noch einmal Play. Mitte des 18. Jahrhunderts sei Italien dann eine regelrechte Fabrik gewesen. Knapp 4000 Kastraten habe man dort pro Jahr gefertigt, um mit ihnen den gesamten Kontinent zu beliefern. Ein Fließband, das zwar im Geheimen habe laufen müssen, ohne dass Barockmusik aber kaum machbar gewesen sei. Es habe Eunuchenhändler gegeben, seufzte mein Freund und blickte zur Wetterstation, deren überdimensionierte Antenne zu leuchten begonnen hatte. Einer von 100 sei damit an den Konservatorien durchgekommen und habe fortan Jubelrufe wie »Es lebe das Messer! Gesegnet sei das Messer!« aus dem Publikum vernommen. Die anderen seien hingegen auf den Straßen als Speckprinzen verspottet worden. »Guck mal, die Tittenfee«, habe man zum Beispiel gerufen, da ihnen des fehlenden Testosterons wegen alles Mögliche nur keine Adamsäpfel gewachsen seien. 2 Meter große Menschen mit viereckigen Brustkörben, die den Verlust ihrer Hoden mitunter auf Bisse wilder Schweine oder Angriffe wütender Schwäne geschoben hätten, bloß um nicht zugeben zu müssen, dass sie gern Sopranist geworden, letztlich aber gescheitert seien. »Okay, Joke«, korrigierte sich Arnold. Es habe vor allem an den Vätern gelegen. Denn so wie ein Vater heute Adidas Samba kaufe, auf das der Sohnemann später mal ein Fußballass werde, habe er damals eben den Barbier bestellt. Und die, die Erfolg gehabt hätten, seien ja auch reich geworden und nicht selten extravagant aufgetreten. Atto Melani zum Beispiel habe Bankdepots und Palazzi besessen und die Kunst der Spionage mindestens so virtuos beherrscht wie jene des Gesangs. Einmal, das müsse ich mir vorstellen, rief Arnold, sei der Atto bei Ludwig dem 14., den er seit Kindestagen gekannt habe, ins Büro geschlichen um dessen Briefe auf einem handelsüblichen Kopierer zu kopieren, ein ausgemachter Schlawiner, obwohl oder gerade weil seine 108 Bände umfassende Korrespondenz mit anderen Promis bis auf ein Inhaltsverzeichnis als verschollen gelte. Der Nebel hatte sich verzogen. Die Luft war nun klar. Das sei merkwürdig, sagte ich, nach einer Weile, die wir schweigend in das düstere Niedersachsen geblickt hatten. Erst vor 3 Tagen hätten meine Freunde von der Akademie für Letalität und Lösungen mir die Übersetzung eines Gedichts aus dem alten Rom geschickt. Als Absender stehe schlicht All darüber. Titus Petronius, sagte ich. Wahrscheinlich, sagte ich, weil sie darauf aufmerksam geworden seien, dass ich inzwischen auf einer Farm arbeite, die mit Kapaunen ihr Geld verdiene. Das habe ich zumindest gedacht.
O Elfchen, o Arschgesicht, o Eunuch unbekannt, komm her, schnell komm her, du analer Pedant. Mit sanften kleinen Händen, Po, biegsam und pur, komm, o Kastrat, du Widernatur.
Das sei unheimlich, sagte Arnold. Überhaupt habe er selten ein entsetzlicheres Gedicht gehört. Das sei doch sicher auch bei den alten Römern erst nach 12 im Radio gelaufen. Entsetzlich, sagte mein Freund, sein Hirn kontaminiere so arg wie zuletzt nach die 120 Tage von Sodom. Weswegen er jetzt lieber fix eines seiner Gedichte aufsagen wolle. Es heiße Sci-Fi-Plot und gehe so.
Ich habe geträumt, ein UFO hätte mich aus meinem Kinderzimmer abgeholt. Die Aliens haben mir Milch gegeben und ihre Sprache gelehrt. Wenn man so etwas träumt, ist es meistens schon zu spät, weil jeder weiß, dass es tatsächlich passiert ist. Was dann geschieht, kann man nicht sagen. Vielleicht kommen sie in ein paar Tagen auf die Erde. Aber deine Liebe wird mich retten. Und ich unseren blauen Planeten.
Wir blickten zum Mond, der voll war, und in das unendliche All mit allen seinen Vorstädten. Ich lobte das Liebesgedicht. Arnold sagte, ich solle mir vorstellen, es sei Mai, aber nicht an die Inquisition denken und nicht an meine Tage als Messdiener. Der Katholizismus sei der große Zerstörer der Kinderseele, sagte er und gab mir einen Kopfhörer, während er sich den anderen selbst ins Ohr steckte.
While strolling through the park one day, in the merry, merry month of May, I was taken by surprise by a pair of roguish eyes. In a moment my poor heart was stole away.
Das Moment der Wiederholung des Gleichartigen wird als Quelle des unheimlichen Gefühls vielleicht nicht bei jedermann Anerkennung finden. Nach meinen Beobachtungen ruft es unter gewissen Bedingungen und in Kombination mit bestimmten Umständen unzweifelhaft ein solches Gefühl hervor, das überdies an die Hilflosigkeit mancher Traumzustände mahnt. Als ich einst an einem heißen Sommernachmittag die mir unbekannten menschenleeren Straßen einer italienischen Kleinstadt durchstreifte, geriet ich in eine Gegend, über deren Charakter ich nicht lange im Zweifel bleiben konnte. Es waren nur geschminkte Frauen an den Fenstern der kleinen Häuser zu sehen. Und ich beeilte mich, die enge Straße durch die nächste Einbiegung zu verlassen. Aber nachdem ich eine Weile führerlos umhergewandert war, fand ich mich plötzlich in derselben Straße wieder, an der ich nun Aufsehen zu erregen begann. Und meine eilige Entfernung hatte nur zur Folge, dass ich auf einem neuen Umweg zum dritten Mal dahin geriet.
Faith in Space. Pope Francis becomes the second pope to talk to astronauts at the International Space Station.
What gives me the greatest joy every day is being able to look outside and see God's creation, maybe a little bit from his perspective. People cannot come up here and see the indescribable beauty of our Earth and not be touched in their souls.
That was American astronaut Randy Breznik telling the Holy Father what brings him happiness more than 200 miles above Earth. Juliet Lindley is EWTN News Nightly's Vatican correspondent. She joins us from Rome. Hi, Juliet. Nice to see you.
Thank you.
Tell us about these astronauts the Pope spoke to today.
Lauren, the link-up was a live link-up. It lasted about 20, 25 minutes, and the pontiff had five questions for the astronauts. Now, there were six astronauts from different countries, three American, two Russian, and one Italian.
The Pope talks to space. What did he say to these astronauts, and what did they tell him?
So, on the question of love, one of the Russian astronauts said that he's been reading The Little Prince.
Und das stimmte ja. Das hatte ich am 26. Oktober 2017 selbst gehört, als ich von den Hühnern kam. Völlig K.O., weil es im Stall so stickig gewesen war. Und ich also auf das Feldbett fiel, mein Facebook öffnete und die Timeline hinab zu scrollen begann. Ich sah hier ein Urlaubsfoto, dort ein bisschen Werbung in eigener Sache, dachte aber die ganze Zeit an die Kapaune. Daran, wie wir sie im Alter von 12 Wochen kastriert, ihnen Kämme und Bartlappen abgeschnitten hatten, wie die Federn buschig wurden und ihre Rufe heiser, tremulierend, fast gläsern. Daran, dass die übrigen Hähne kaum von ihnen Notiz nahmen, derweil Hennen sie attackierten. An die Hackordnung, dachte ich. Und daran, dass die Kapaune die Küken adoptierten. Über all dem brütete ich, als mein Finger auf dem Touchpad ausrutschte und den NASA-Account aktivierte.
Holy Father, I would like my colleague Alexander Mazurkin to speak to you also in Russian. Thank you.
Здравствуйте, Ваше Святейшество.
Good morning, Your Highness. Это очень Your Holiness. Важный вопрос, и If you ask me, just a simple man, I want to tell you that now here in my free time I listen to audiobooks. And one of them is called The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry. And the best example of what is love is perhaps shown in this book. Because there's a little boy and he was ready to give up his life to return and to protect and to care and to love for his one only flower, the creature that was closest to him. And this is love in my understanding. Thank you.
For heaven's sake, dachte ich. Kosmonaut Mazurkin, den Korrespondentin Julia einen russischen Astronauten genannt hatte, ist ja der wunderbarste Idiot seit Fürst Myschkin. Meint er zum Papst einfach, dass nicht Jesus beweise, was Liebe sei, sondern der kleine Prinz? Der kleine Prinz, just a simple man. Alexander Alexandrowitsch, du kleiner Ketzer, dachte ich noch. Aber da ging es auch schon weiter. Paolo hatte den Frevel übersetzt, während der Papst mit seinem goldenen Thron vor- und zurückgekippelt war, sich die Tiara zurechtrückte und sagte:
I like that response, and it is true. Without love,
non è possibile dare la propria vita per alcun altro.
Love for someone else.
Quello vero.
That is true.
Si vede che
we can see that
you
have understood an important aspect,
tanto poeticamente
which
spiega
in a poetic manner explains very much to
voi,
us
Russi,
that you, the Russians,
sangue,
have in your blood,
tanto
in your
tanto
strong
religiosa.
Humanistic qualities,
bello questo, grazie.
As well as religious. This is a beautiful thing, and I thank you for it.
Emil Kapaun war ein US-amerikanischer Militärgeistlicher. Er wurde am 20. April 1916 in Pilsen, Kansas, geboren. 7420 Kilometer entfernt hat ein Gefreiter seinen 27. Geburtstag gefeiert. Später diente Kapaun seinem Land und dem Herrn in Korea, zog in die Schlacht um den Busan-Perimeter, wo er in Gefangenschaft geriet und an einer Lungenentzündung starb. Seine Seligsprechung ist eingeleitet.
Das las ich im August. Am 100. Jubiläum des modifizierten, nunmehr luftgekühlten Gewehrs. Am Geburtstag des MG0818, das anders als sein Vorgängermodell nicht sprichwörtlich geworden ist, hatte es doch bloß noch dazu gedient, den Rückzug der Wehrmacht zu sichern. Das las ich am 28. August 2018 auf meinem Feldbett, am Tag, als ich 31 wurde. Wie ein Sternbild wölbten sich die Zahlen über mir. 0818. Ich betrieb Kriegsastronomie, erstellte Horoskope, deutete. Mein alltäglich gewordenes Muster neige sich dem Ende, deutete zudem, der Ernst des Lebens habe begonnen. Was nicht zuletzt daran lag, dass Arnold ein Gedichtband von Richard Brautigan schickte. Happy P-Day, schrieb er, eingewickelt in ein ketchupbeflecktes Butterbrotpapier.
Meine Nase wird alt. Ja. Ein langer, träger Septemberblick in den Spiegel zeigt mir, dass es stimmt. Ich bin 31 und meine Nase wird alt.
I love the future because we are going to expand information to such a... We are just now like little children walking about in information. What we have in front of us is more information. We will grow up in information which will help us, will give us perception and understanding and knowledge in how to exist. I want more and more information, and information is the future.
An einer anderen Reihe von Erfahrungen erkennen wir auch mühelos, dass es nur das Moment der unbeabsichtigten Wiederholung ist, welches das sonst Harmlose unheimlich macht und uns die Idee des Verhängnisvollen, Unentrinnbaren aufdrängt, wo wir sonst nur von Zufall gesprochen hätten. So ist es zum Beispiel gewiss ein gleichgültiges Erlebnis, wenn man für seine in einer Garderobe abgegebenen Kleider einen Schein mit einer gewissen Zahl, sagen wir 69, erhält. Und wenn man findet, dass die zugewiesene Schiffskabine diese Nummer trägt. Aber dieser Eindruck ändert sich, wenn beide an sich indifferenten Begebenheiten nahe aneinander rücken, sodass einem die Zahl 69 mehrmals an demselben Tage entgegentritt. Und wenn man dann etwa gar die Beobachtung machen sollte, dass alles, was eine Zahlenbezeichnung trägt, Adressen, Hotelzimmer, Eisenbahnwagen und dergleichen, immer wieder die nämliche Zahl, wenigstens als Bestandteil, wiederbringt.
Der Brautigan gefalle mir übrigens sehr, sagte ich, als Arnold die Crosby-Kassette zurückspulte. Sein Gedicht 7. April 1969 bringe die Sache gut auf den Punkt, das sei mir gerade eingefallen. Er habe es ja kurz vor der ersten Mondlandung im Juli geschrieben, worauf ich wiederum gekommen sei, weil von diesem Song, ich deutete auf Arnolds Walkman, auch eine Mondversion existiere. Erfunden habe sie einer der beiden letzten Menschen, die bisher dort oben spazieren gegangen seien. Apollo 17, Jack Schmidt. Der erste Geologe im All, sagte ich, zog mein Telefon aus der Tasche und freute mich über den Empfang hier unten auf dem Blocksberg, dieser höflichen Landschaft. Der andere heiße Eugene Cernan. Unfassbar, sagte ich, was der so alles gemacht habe. Während der Apollo 10-Mission im Mai 69 sei ihm zum Beispiel die Mondfähre ins Trudeln geraten und ein rausgerutscht. Das sei ja auch ein Schock gewesen, sich im Orbit des Mondes um die eigene Achse zu drehen.
I had no idea what I said until we drove home from the airport, Ellington Air Force Base, in Houston. And my wife said, "You were pretty salty, weren't you?" And I said, "What are you talking about?" She said, "You don't know what you said?" I said, "No." And the next day I went in and listened to the tapes. Sure enough, that was me.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
3 Jahre später, als er erneut ins All geflogen sei, um über den Mond zu hüpfen, hinzufallen, sich aufzurappeln und die Initialen seiner Tochter in den Sand zu schreiben, habe er darin auch einen Fotoapparat verbuddelt und angenommen, irgendwer grabe den schon wieder aus beim nächsten Mal, weshalb er noch immer dort liege. Und als Cernan dann die Leiter zur Mondfähre hinaufgestiegen sei und sich umgeblickt habe,
walking up the ladder was probably one of the most memorable moments for me, because I looked down at my footprints and I knew I wasn't coming this way again. Why were we here? What did it mean? I looked over my shoulder and there's the earth. There's reality. There's home.
I love you.
Apropos Home. Einmal habe er Verschwörungstheorie-Typen in sein Haus gelassen. Cernans Hund sei aus dem Kläffen gar nicht mehr rausgekommen.
Quiet. Hey. 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 Quiet.
Während der Kameramann immer wieder die nassen Partien seines Polohemds rangezoomt habe. Ganz so als Beweise, Schweiß, irgendwas. Cernan selbst sei aber ruhig geblieben und ausführlich darauf eingegangen, wo genau sein Zweitwohnsitz sich befinde.
I got to a point on my 2 flights to the moon, particularly my last flight, where I actually lived, actually made the moon my home for over 3 days. You know, you become detached from one planet. You become detached from Earth, which is your identity with reality.
Doch so etwas wie Realität habe den Irren ja gar nicht interessiert.
And I want you to put that on film. It's ludicrous. I swear.
Under penalty of perjury.
I swear under penalty of perjury.
Treason.
Treason.
And eternal damnation.
And eternal damnation.
That I walked on the moon during Apollo 17.
That I walked on the moon on Apollo 17 for 75 hours.
Well, 6 other astronauts did not swear in the Bible when they had the opportunity.
Well, that's fine. I probably, you know why they didn't? The same reason I almost didn't, because it's absolutely ludicrous for you to ask me.
Das deutsche Wort unheimlich ist offenbar der Gegensatz zu heimlich, heimisch, vertraut. Und der Schluss liegt nahe, es sei etwas eben darum erschreckend, weil es nicht bekannt und vertraut ist. Natürlich ist aber nicht alles erschreckend, was neu und nicht vertraut ist. Die Beziehung ist nicht umkehrbar. Zum Nicht-Vertrauten muss erst etwas hinzukommen, was es zum Unheimlichen macht.
Si vede che lei ha capito quel messaggio che tanto poeticamente spiega Saint-Exupéry e che voi russi avete nel sangue, nella vostra tradizione tanto umanistica e tanto religiosa. È bello questo, grazie.
Der Papst halte den kleinen Prinzen für Poetry, das schon, sagte ich zu Arnold. Als er aber von der ISS-Crew nach ihrer Rückkehr zu Hause in Rom besucht worden sei, habe Franziskus den frechen Misurkin kurzerhand ausgeladen. Gott sei Dank sei ihm von seinem Dolmetscher im Outer Space, Paolo, zur Aufmunterung ein Astronautenanzug geschenkt worden, auf den man neben die Fahne des Vatikans auch die argentinische gebügelt habe. Überhaupt Flaggen,
Wenn du außerhalb der Raumstation bist, so wie hier auf diesem Foto in deinem Raumanzug mit hier unserer Flagge, ist auch eine europäische Flagge eigentlich drauf oder nur die deutsche Flagge?
Nicht auf dem Raumanzug, aber ich hatte eine an Bord.
Eine Flagge stehe ja wohl im totalen Widerspruch zu einem der beiden Statements, die ein Astronaut oder eine Astronautin gebetsmühlenartig wiederhole, dass nämlich, schaue er oder sie aus dem All auf die Erde hinab, keine Staatsgrenzen zu erkennen seien und zweitens, die Atmosphäre extrem fragil wirke. Was sie ja auch sei, das ergebe Sinn, rief ich. Aber die Sache mit den Grenzen eben nicht. Flüsse, rief ich, die habe man doch auch von dort oben im Blick. Der Rhein, rief ich, Astro Alex, rief ich, der Rhein.
Ja, wenn man von hier oben auf die Erde blickt, dann verschwimmen die Grenzen zwischen Staaten und Nationalitäten. Man spürt, dass alles mit allem verbunden ist. Die Menschheit ist eine Einheit und dafür steht auch unsere Mission.
Jedenfalls habe Paolo, während er auf der ISS gewesen sei, auch mit seinem Präsidenten telefoniert und dabei versucht, eine grün-weiß-rote Fahne zum Wehen zu bringen.
I don't know if you can hear the applause. It's a little hard to make the flag fly in the absence of gravity. So right now, our flag is flying very high. It's a symbol of Italy and where the Italians can arrive when they want. We're a country of poets, travelers, discoverers, and we must continue to do these things. And these are the things that make us grow.
Arnold, der zugehört und Brockengranit in seinen Händen gewogen hatte, fing nun zu lachen an. D'Annunzio etwa, sagte er, der sei ja nicht nur Poet und Faschist gewesen, sondern auch Pilot. 1918 habe er Flugblätter, auf denen die Trikolore und Parolen wie »Lernt die Italiener kennen« und »Bürger Wiens, bedenkt, was euch erwartet und erwacht« gedruckt gewesen sein, zwecks Propaganda über Wien abgeworfen. Oder Umberto Nobile, rief Arnold, General und Hundeliebhaber, der habe aus seinem Luftschiff, in das er gestiegen sei, um den Nordpol ein zweites Mal zu erreichen, eine italienische Fahne und das päpstliche Kreuz geschmissen, das ihm damals, 1928, Pius XI. Anvertraut habe, Pius. Ein Bergsteiger und Franco-Fan, der mit Mussolini die Lateranverträge geschlossen, aber genug davon, unterbrach sich mein Freund. Nobiles Schiff, die Italia, sei jedenfalls während ihrer Reise auf Spitzbergen abgestürzt. Ein Unglück, in dessen Folge zuerst der General seinen Ruf verloren habe und wenig später ein Ozeanograf aus Uppsala das Leben. Vom hungrigen Korvettenkapitän Zappi sei ihm die Haut abgezogen worden. Schiffbruch, Kannibalismus, das Floß der Medusa 2, rief Arnold. Poets, Discoverers, Fascists.
Astronauten sind Entdecker und stehen auf den Schultern von Kolumbus, Magellan und Cook.
Das Arge daran sei doch, sagte ich, dass der Mensch nicht nur am Nordpol, sondern auch und vor allem im All als Krönung der Schöpfung auftrete. 2000 Jahre christliche Erziehung hätten nicht bloß die Geschlechter, ihre Sexualität und unsere lieben Freunde, die Ithakas, verwirrt. Nein, der Mensch werde noch immer nicht als Grabenbruch verstanden, den sich die Evolution für Lichtschalter und Laptop habe leisten müssen, um zuerst die Bäume und dann endlich die Erde zu verlassen. Nicht als Metapher, vielmehr als treibende Kraft.
Salopp gesagt, sind der Mond und der Mars nichts weiter als der 8. und der 9. Kontinent der Erde.
Das Arge sei also, dass er, der große Entdecker, sich nach wie vor als Exegese-Experte inszeniere. Obwohl doch im Anfang gar nicht das Wort gewesen und es demnach längst überfällig sei, diese biblisch verbrämte Rhetorik zu vergessen. Ein Missing Link existiere nicht, habe nie existiert. Alles sei immer schon da gewesen. Nichts hier unten unnatürlich. Und das Erz, das Coltan heiße, auch nur ein Beispiel dafür, dass der Mensch stets auf eigenen Faustkeil handle. Als Klappspaten seiner selbst verhütte er dies und hüte das die Sitten, Sprachen und Schafe. Aber eine Mission sei eben keine Mission und gepredigt werde, klar, wider besseren Wissens.
Unsere Crew hier an Bord, wie auf dem Boden, ist ein eingespieltes Team. Und dieser Teamgeist ist etwas, das den Menschen auszeichnet und mit dem es uns gelingen kann, auch die Verantwortung für den Schutz unseres Planeten und für andere Lebewesen zu übernehmen.
Arnold schmiss einen Stein dorthin, wo er den Hexenaltar vermutete, als ich damit schloss, dass Astro Alex, seitdem er durchs Stahlbad der Gegenwart gegangen sei, Hashtag Medienkompetenz, das Kind nicht mehr beim Namen genannt habe.
Wir Menschen sind ein Inselvolk. Wir leben davon, dass wir das Meer um uns herum, und das ist eben der Kosmos, dass wir den verstehen und kennen. Ich bin sicher, wenn man 10.000 Jahre in die Zukunft schaut und dann zurück auf unser Zeitalter schaut, dann wird man sich an eine Sache auf alle Fälle erinnern, und das ist, dass die Menschheit die Erde verlassen hat. Zum allerersten Mal hat irdisches Leben den Planeten verlassen.
Heimlich, auch heimlich, heimelig, zum Hause gehörig, nicht fremd, vertraut, zahm, traut und traulich, anheimelnd, etc.
Das Leben trat vor rund 3600 Millionen Jahren in Gestalt einzelliger Organismen auf der Erde ins Universum ein.
Veraltet. Zum Haus, zur Familie gehörig oder wie dazugehörig betrachtet. Vergleich lateinisch familiaris. Vertraut. Die Heimlichen, die Hausgenossen, der heimliche Rat, wofür jetzt geheimer Rat üblich ist.
Im Laufe der folgenden rund 2900 Millionen Jahre entwickelte sich das Leben so weiter, dass es die Form mehrzelliger Organismen annehmen konnte. Schließlich entwickelte es Körper und Augen und erkundete die Gewässer der Erde in Gestalt von Fischen. Als nächstes begann das Leben vor rund 220 Millionen Jahren, das Land durch Pflanzen und den Himmel durch Fluginsekten sowie, nachdem es sich von Fischen über Amphibien zu Reptilien weiterentwickelt hatte, Flugreptilien zu erkunden.
B. Von Tieren zahm, sich den Menschen traulich anschließend. Gegensatz wild, zum Beispiel Tiere, die weder wild noch heimlich sind, etc.
Mit dem Entstehen von Vögeln vor rund 150 Millionen Jahren schloss das Leben seine Erkundung von Wasser, Land und Himmel auf der Erde ab.
C. Traut, traulich anheimelnd, das Wohlgefühl stiller Befriedigung etc. Behaglicher Ruhe und sichern Schutzes, wie das umschlossene wohnliche Haus erregend. Vergleiche Geheuer. Ist dir's heimlich noch im Lande, wo die Fremden deine Wälder roden? Die Heimlichkeit der Heimat zerstören. In stiller Heimlichkeit umzielt von engen Schranken. Die protestantischen Besitzer fühlen sich nicht heimisch unter ihren katholischen Untertanen.
An jenem Punkt hatte das Leben so viel erforscht, wie es ihm in seiner vorherrschenden Daseinsform möglich war.
Ihr Bienen, die ihr knetet, der Heimlichkeiten Schloss.
Das Leben wusste, es sah, dass es jenseits des Himmels unerforschte Regionen gab, den Weltraum, die Sterne und andere Himmelskörper. Doch es konnte sie nicht erreichen. Noch nicht. Vorläufig steckte es auf der Erde fest.
Ließ heimlich und geheimnisvoll achromatische Fernröhre zusammensetzen.
Doch dieses Feststecken war nicht von Dauer.
Wo die öffentliche Ventilation aufhören muss, fängt die heimliche Machination an.
Das Leben ist allumfassend und geduldig. Als seine Erkundung der Erde an der Stratosphäre endete, verfolgte es seinen evolutionären Weg an Land zurück, wo es Säugetiere entstehen ließ, von denen sich einige so fortentwickelten, dass sie auf Bäumen lebten. Aus diesen eichhörnchenähnlichen Baumbewohnern entwickelte das Leben daraufhin Primaten, welche schließlich als Vormenschen mit frei beweglichen Greifhänden und großen Gehirnen, die bald Sprechvermögen besitzen würden, auf den Erdboden zurückkehrten.
Diese blassen Jungen sind unheimlich und brauen Gott weiß was Schlimmes.
Das Leben hatte damit alle Vorkehrungen getroffen, um das Weltall zu erforschen. Doch bevor es die Erde verließ, würde es unerwartet ein neues, zuvor unbekanntes Reich betreten, das vermutlich weit größer war als der Weltraum. Die Welt der Vorstellung.
Freiheit ist die leise Parole heimlich Verschworener, das laute Feldgeschrei der öffentlich Umwälzenden.
Das Leben setzte seine Erkundung des Universums, die rund 150 Millionen Jahre zuvor zum Erliegen gekommen war, 1961 durch Juri Gagarin fort, das erste menschliche Wesen, das in die Erdumlaufbahn eintrat.
Unheimlich nennt man alles, was im Geheimnis, im Verborgenen bleiben sollte und hervorgetreten ist.
Was mich persönlich immer interessiert hat, wie es eigentlich in der Schwerelosigkeit, in der Luftleere, in der unendlichen Weite riecht.
Das Einzige, wie man irgendwie den Geruch des Weltraums irgendwie selbst riechen kann, ist, wenn man an irgendwas riecht, was gerade draußen war und wieder reinkommt. Und die haben so einen ganz eigenartigen Geruch, den beschreibt jeder Astronaut so ein bisschen anders. Also ich zum Beispiel, das hört sich echt schräg an, aber das war die Assoziation, die ich hatte, ist so eine Mischung aus Walnuss, Bremsscheiben von meinem Motorrad und so Automechanik-Shop. Und das ist ein Geruch, der entsteht, also sagen die Wissenschaftler, dadurch, dass Restatome, die draußen rumflitzen, also Sauerstoffatome mit 28.000 km/h die Oberfläche ionisieren. Und die Astronauten, die auf dem Mond waren, die haben genauso auch den Geruch beschrieben von ihren Anzügen, wenn die wieder reinkamen oder wenn die Mondgestein mit reingebracht haben. Es hat auch so einen nussigen, mineralischen Geruch gehabt.
Unheimlich.
Ja, ist ein bisschen komisch. Also ist ein bisschen ein einschüchternder Geruch.
Dem Geier gleich beschrieb die Raumstation einen Bogen von 22 Grad. Es war der 1. September, 5.51 Uhr. Gleich würde über dem Brocken die Sonne aufgehen. Vor 79 Jahren hatten wir, die Deutschis, seit 6 Minuten das Feuer eröffnet.
Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft.
Um 6 Jahre lang die Hölle auf Erden herzustellen. Morgen, am 2. September, wäre Japans Kapitulation 73 Jahre her. Ich winkte unserem Mann im All, der sich in diesem Moment ein leckeres Butterchicken in die Mikrowelle stellte.
Hey, guten Appetit, Astro Alex!
Schon 4 Minuten später war der Spuk vorbei und er auf sanftem Fittich entschwunden. In der Gratisbild, Thema Heimat, habe er neulich einen Text von Gerst gelesen, sagte Arnold und erinnerte sich:
Als ich für mein Missionstraining viel auf Reisen war, habe ich gemerkt, dass ich plötzlich mehrere Orte hatte, die ich als Heimat bezeichnen konnte. Und als ich im Weltraum war, hat sich das nochmal verstärkt. Dieses Heimatgefühl war dann nicht mehr ein Ort oder mehrere, sondern der Planet Erde. Das ist das, was man da oben spürt. Man bezeichnet diesen Planeten als Heimat, auch wenn das manche als kitschig bezeichnen. Man vermisst diesen Planeten. Und wenn man da runterschaut, dann ist es erstmal nicht so wichtig, wohin man da gerade schaut. Es fühlt sich alles an wie Heimat.
Supi, sagte ich, wie der einfach mit allen rede, freundlich und klug, ganz Profi, wie ein Knastpfarrer, dem sein Thema mehr bedeute als den meisten anderen das ihre. Schließlich gehe er nicht bloß zu Böhmermann, Raab und Elstner, die demografische Pyramide zu bezwingen, sondern zu allen Leuten. Gratis Bild, sagte ich. Du liebe Güte. Das sei die Kehrseite, rief Arnold, da dürfe man auf keinen Fall sentimental werden. Der Alex sei immerhin auch mit Sigmund Jähn per Du.
Der erste Deutsche im All? Ein Bürger der DDR.
Habe Neues Deutschland damals gejubelt. Obwohl drüben das Wort Deutscher ja eigentlich vermieden worden sei. BRD oder DDR-Bürger. So habe man sich ausgedrückt. Aber Sigmund wegen seien die schlechten Wörter für einen Moment schwerelos geworden. Laika, Juri Alexejewitsch, Valentina Wladimirovna, die Tereshkova, die sei sowieso eine hundertprozentige. Neulich habe sie gesagt, dass sie für einen Marsflug auch ohne Rückkehr bereit sei. Säugetier, Mensch, Frau und das Sandmännchen, überlegte Arnold, das habe der Sigi hochgeflogen, um im Weltall mit seinem Kollegen Valeri und dem russischen Äquivalent Mascha eine Puppenhochzeit zu feiern. Anschließend sei er, dessen Vater in einem Sägewerk gearbeitet habe, als Held der DDR in die Betriebe geschickt worden.
Ich habe immer versucht, mit den normalen Leuten auch normal zu reden.
Und?
Im Rampenlicht zu stehen fand ich anstrengender als die Reise ins All.
Und?
Der Mensch ist technisch weit fortgeschritten. Aber seine Entwicklung scheint seit der Steinzeit zu stagnieren. Lasst uns
pflügen. Dieses Zitat stamme aus den späten 90ern, aus einer Zeit also, wo Jähn allmählich vergessen worden sei. Alex aber habe vor seiner ersten extraterrestrischen Expedition eine Brosche, die Sigi und Valeri zeige, als Talisman in den Koffer gepackt und ihm zu Heiligabend gefaxt.
Es war mir eine große Ehre und Freude, auf deinen Schultern in den Weltraum zu fliegen. Dein Freund Alex.
Greetings. Space. What is that? Before men dare to try to enter the space and answer these questions, they sent the animals. These little heroes must not be forgotten. Sometimes on a lonely night, I hear them. I hear them.
An gewissen Abenden pflegte die Mutter die Kinder mit der Mahnung, zeitig zu Bette zu schicken. Der Sandmann kommt. Und wirklich hört das Kind dann jedes Mal den schweren Schritt eines Besuchers, der den Vater für diesen Abend in Anspruch nimmt. Die Mutter, nach dem Sandmann befragt, leugnet dann zwar, dass ein solcher Anlass denn als Redensart existiert. Aber eine Kinderfrau weiß greifbarere Auskunft zu geben.
Das ist ein böser Mann. Der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bette gehen wollen. Und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopfe herausspringen. Die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel wie die Eulen. Damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf.
Das Studium der Träume, der Fantasien und Mythen hat uns später gelehrt, dass die Angst um die Augen, die Angst zu erblinden, häufig genug ein Ersatz für die Kastrationsangst ist. Auch die Selbstblendung des mythischen Verbrechers Ödipus ist nur eine Ermäßigung für die Strafe der Kastration, die ihm nach der Regel der Talion allein angemessen wäre.
four birdies. Now, boost the wind. And it music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah.
Du stehst mit unerforschtem Busen, geheimnisvoll offenbar, über der erstaunten Welt und schaust aus Wolken auf ihre Reiche und Herrlichkeit, die du aus den Adern deiner Brüder neben dir wässerst.
Dass der Brocken auch nur ein Bettgestell sei, dachte ich, gefertigt aus Granit und durch Hebung der Harzscholle entstanden. Und dann?
Aber ist es nicht unheimlich, einen schlafenden Menschen zu sehen?
Arnold wischte sich den Schweiß von seiner Stirn, der sich wie er im Traum gebildet hatte. Eine Wüste habe ihn zum Kosmodrom Baikonur geführt. Ringsumher Dünen, Gestrüpp und der Weltraumbahnhof als aufgemaltes Wappen am Horizont. Irgendwann sei ihm ein Auto entgegengekommen, am Steuer Michail Lomonossow, auf dem Beifahrersitz Michail Kalaschnikow.
Meine jüngste Erfindung ist eine Maulwurfsfalle,
habe der eine gesagt, und der andere:
Ich bin ein schwimmendes Atomkraftwerk.
Später. Er, Arnold, sei da schon auf der Rückbank des Autos gesessen, habe sich Kalaschnikow zu ihm umgedreht und gemeint, Elon Musk sei der Leonardo da Vinci des postkapitalistischen Zeitalters. Aber dieser Lümmel von Weltbürger werde trotzdem zerfickt, denn er, Michail Kalaschnikow, baue jetzt ebenfalls ein Elektromobil, die Kombilimousine Isch 3000. Er, Arnold, habe gefragt, was mit SpaceX sei, ob er das auch zerficken wolle. Doch bevor dem russischen Erfinder eine Antwort eingefallen sei, habe Lomonossow die Limousine so ruppig in eine Parkbucht am Rande der Wüste gelenkt, dass er, Arnold, aufgewacht sei. Musk retweete Taolin, sagte ich. Hashtag LifeGoals, sagte ich, und sah zur Hütte des Brockenwirtes hinüber, der nun die Jalousien vor seinen Fenstern hochzog. Letztes Jahr zu Weihnachten sah ich auf einen Artikel von Clemens Setz und damit auch zum ersten Mal auf Cernan und Schmidt gestoßen, sagte ich, und öffnete das PDF auf dem Telefon.
Vielleicht funktionierte das Träumen ja da oben gar nicht. An diese Möglichkeit habe ich oft gedacht. Aber Charles Duke von der Apollo 16 erlebte etwas, was einem echten Traum auf dem Mond zumindest sehr nahe kommt. Während einer geologischen Expedition in Hawaii hatte er einen Traum, in dem er mit seinem späteren Mondpartner John Young im Rover unterwegs war. Die beiden fuhren nach Norden und stießen auf fremde Reifenspuren im Mondsand. Sie baten Houston um Erlaubnis, den Spuren folgen zu dürfen. Nach einer längeren Fahrt stießen sie in einem kleinen Tal auf einen zweiten Mondrover, in dem zwei Astronauten saßen. Diese sahen genauso aus wie Young und er. Duke fand das im Traum nicht unheimlich, sondern eher angenehm und tröstlich. Dann, bei der wirklichen Apollo 16-Mission, fuhren er und Young tatsächlich eines Tages auf dem Mond Richtung Norden. Sie wollten zum Krater North Ray. Als sie einen Hügel passierten, sei Duke, so erzählte er später in mehreren Interviews, mit einem Mal die Landschaft ringsum sehr bekannt vorgekommen. Da habe er begriffen, das war genau das kleine Tal aus dem Traum, in dem sie den zweiten Mondrover entdeckt hatten. Nur Reifenspuren waren keine da. Kein Wunder, denn diese wurden ja gerade erst in diesem Augenblick von Young und ihm mit dem Rover in den leuchtenden, reglosen Mondsand gezogen.
Setz habe zudem ein Gedicht Alfred Wardens, Apollo 18 Astronaut und isoliertester Mensch im All, übersetzt. Es heiße Spacewalk und sei 4 Jahre nach Wardens Rückkehr im Band Hello Earth erschienen.
Ein Spacewalk. Was? Spätnachts. Zum Schwimmen rausgelassen. Von Moby Dick.
Man vermisst diesen Planeten über das Unheimliche. Radio-Essay von Pascal Richmann. Es sprachen Sebastian Rudolph, Bertolt Tötzke und Lisa Wildmann. Ton und Technik Norbert Vossen und Bettina Krohl. Sounddesign und Regie Alexander Schumacher. Redaktion Michael Lissek. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2019.
Wow. And now what? What is the cosmos? What is the animal? And all the questions. Goodbye.